Ja, Türen, ihr Lieben, spielen im Advent ja eine große Rolle. Vor allem Kinder freuen sich ja mit dem Adventskalender 24 Türen. Ich weiß nicht, habt ihr auch so einen Adventskalender daheim mit Türchen und so? Die einen ja, die anderen nein, ganz unterschiedlich. Seit dem 1. Dezember darf man ja dann, wenn man so einen Kalender hat, Türchen aufmachen. Und das ist ja immer auch was Spannendes, eine Tür aufmachen und schauen, was ist drin. Wenn ein Schokolädle drin ist, da freut man sich über das Schokolädle, aber schmecken tut der eigentlich nicht, oder? Das ist irgendwie. Deiner schmeckt? Ja, offene Türen hat ja schon auch mit dem Advent zu tun. Auch letzten Sonntag im Gottesdienst haben wir ja davon gesprochen, dass Gott vor der Tür steht, vor unserer Herzenstür. Ich habe mir heute Morgen dann bewusst vorgenommen, ich zähle mal die Türen, durch die ich gehe, bis ich hier bin. Ich konnte es nicht ganz durchhalten, irgendwann bin ich rausgekommen, aber es sind fast 24, wenn man so alles in allem zählt, einschließlich Garagentor. Gut, wenn die Türen offen sind und man rein kann und durch kann, sonst hat man Probleme. Um eine Tür, die geöffnet wurde, geht es auch im Predigttext heute. Es ist ein Text aus der Offenbarung, Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Wir sprechen heute ja oft davon, dass manches selbsterklärend ist oder man Dinge intuitiv bedienen kann, elektronische Geräte oder elektrische, wie sagt man, weiß gar nicht, zum Beispiel. Also junge Leute können das vor allem, ein Handy in die Hand nehmen, ein neues, und die wissen, wie es funktioniert. Das ist intuitiv, wischt man rum und es funktioniert. Es gibt auch Bibeltexte, die kann man intuitiv verstehen. Texte aus der Offenbarung gehören definitiv nicht dazu. Das sind keine Texte, die man sozusagen automatisch versteht und alles leuchtet ein. Heute werden wir etwas graben müssen und wir werden gemeinsam in diesem Text graben und versuchen rauszuarbeiten, was er uns sagen möchte. So viel als Warnung. Zum Text Offenbarung 3, eines der Sendschreiben an Gemeinden. Ich lese ab Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit diese Verse aus Offenbarung 3, ein typischer Text aus dem Buch der Offenbarung. Zunächst und zuerst müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, das Buch der Offenbarung ist ein Trostbuch. Es soll die bedrängten Gemeinden trösten. Das Buch der Offenbarung ist kein Fahrplan für endzeitliches Geschehen, sondern Trostbuch. Und so müssen wir es auch lesen und hören. Bedrängte Christen, bedrängte Gemeinden sollen gestärkt und ermutigt werden. Und hier nun die Gemeinde in Philadelphia. Manche wissen, was Philadelphia bedeutet, wenn man es übersetzt. Bruderliebe, Geschwisterliebe. Im Gegensatz zur Nächstenliebe, die allen gilt, ist die Bruderliebe sozusagen die Liebe innerhalb der Gemeinde. Also da wird durchaus auch unterschieden. Die Nächstenliebe, Agape, und Philadelphia, die Bruderliebe. Es wird überliefert, dass die Stadt diesen Namen bekommen hat, weil der Gründer Attalos, der die Stadt im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet hat, eine enge Beziehung pflegte zu seinem Bruder Eumenes dem II. Und deshalb zu Ehren seines Bruders heißt diese Stadt Philadelphia. Die Stadt gibt es heute noch. In der Türkei liegt sie und hat den Namen Alaşehir oder Alaşehir. Das vermag ich jetzt nicht korrekt auszusprechen. Aber die Stadt oder zumindest Teile davon gibt es auch heute noch. In dieser Stadt gibt es eine Gemeinde. Und diese Gemeinde, christliche Gemeinde, bekommt ein Schreiben. Und zwar geht das Schreiben an den Engel der Gemeinde. Ja, wäre schon die erste Frage, wer ist es?
Gemeindeleiter.
Wer ist der Engel der Gemeinde in Sersheim? Wer würde sich da den Hut aufsetzen und sagen, ich bin der Engel hier? Ja, also es geht, Hintergrund ist, so habe ich mal nachgeforscht, dass es damals die Vorstellung gab, dass jede Gemeinde einen Engel hat, ihren Engel hat, der sie sozusagen auch vor dem Thron Gottes vertritt. Und an diese Vertretung der Gemeinde geht also dieses Schreiben. Und wenn man es dann weiter durchdenkt, geht es eigentlich an die ganze Gemeinde. Mit dem Engel ist eigentlich die ganze Gemeinde gemeint. Stellvertretend steht eben dieser Engel, der hier so bezeichnet wird. Aber angeschrieben ist eigentlich die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde bekommt dann dieses Schreiben. Also wir wissen jetzt, wer dieses Schreiben bekommt, als Engel der Gemeinde bezeichnet, gemeint aber die ganze Gemeinde. Jetzt klären wir noch, wer hier spricht. Es gibt hier eine sogenannte Selbstvorstellung. Der Sprecher stellt sich vor als der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids. Man hätte auch einfach schreiben können, hier kommt eine Nachricht von Jesus Christus und dann kommt der Text. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Nein, es geht nicht um Langweiliges, sondern es geht darum, deutlich zu machen, der hier spricht, der hat Macht, der hat Power, der hat Kompetenz, es ist der Heilige. Es ist nicht irgendjemand, der da spricht. Es ist auch nicht Jesus, der Mensch, der über die Erde gegangen ist, sondern es ist der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids. Also da stellt sich jemand vor, der ist kompetent. Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist jemand, der hat wirklich Macht und Schlüsselgewalt. Das ist derjenige, der bestimmen kann, wer zum Reich Gottes gehört. Und diese Person oder dieser Gott schreibt an die Gemeinde, also da kommt eine gewichtige Botschaft, das soll die Selbstvorstellung deutlich machen. Hier kommt eine Botschaft von jemand, der wichtig ist. So, und die ersten Worte der Botschaft lauten, ich kenne deine Werke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Ich kenne deine Werke. Da kann man innerlich zusammenzucken und dann denken, was habe ich jetzt schon wieder verkehrt gemacht. Und dann das gute Denken, das man macht. Man kann es bedrohlich hören oder auch bedenklich. Es gibt ja die nette Anekdote von Sir Arthur Conan Doyle, dem Autor der Sherlock Holmes-Geschichten. Der soll einmal an 12 bekannte Persönlichkeiten ein Telegramm geschickt haben mit den Worten, sofort fliehen, alles entdeckt. Und innerhalb von 24 Stunden haben die Leute das Land verlassen. Ich kenne deine Werke. Hier in diesem Abschnitt ist es ein tröstliches Wort. Ich weiß, was du Gutes getan hast. Ich kenne dein vom Glauben geprägtes Verhalten. Also es folgt ja eine Heilszusage, deswegen ist es positiv gemeint. Den Menschen in der Gemeinde in Philadelphia wird eine große Verheißung zugesagt mit dem Bild der offenen Tür. Die Tür zur Gemeinschaft mit Gott, die Tür zum Heil ist offen, aufgetan von dem, der die Vollmacht dazu hat. Und das, obwohl nur eine kleine Kraft vorhanden ist. Auch das ist auffällig in diesem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Wir lesen hier von der kleinen Kraft. Und diese kleine Kraft reicht aus, um das Wesentliche zu tun, nämlich das Wort bewahren und sich zu Jesus zu bekennen. Eine kleine Kraft reicht aus. Und wenn du sagst, mein Glaube ist klein, dann bist du bei Jesus genau richtig. Der sagt, das genügt, das reicht. Deine Kraft ist klein, doch du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Also die kleine Kraft reicht aus für unser Leben, für unseren Glauben, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Zwei Dinge sind es, die zu diesem kleinen Glauben, zur kleinen Kraft gehören, nämlich das Festhalten an Gottes Wort, wie es uns in der Bibel überliefert ist. Und damit ist wortwörtlich gemeint, festhalten. Also man muss die Bibel dann auch in die Hand nehmen oder lesen. Gut, man kann auch mit dem Handy Bibel lesen, geht auch. Es geht ja um den Inhalt, aber man muss es tun. Also es geht nicht automatisch, sondern man muss immer wieder sich auseinandersetzen mit dem Wort Gottes, darin lesen, es sich zu eigen machen, sich damit beschäftigen. Also das Festhalten am Wort Gottes ist das eine. Und das andere ist das Bekenntnis, sich bekennen, das Bekennen zu Jesus Christus. Also nicht sonntags in die Kirche gehen und dann Woche durch abtauchen, da gibt es ja den netten Begriff von U-Boot-Christen, hoch und runter, sondern Flagge zeigen. Dort, wo sich eine Gelegenheit ergibt, wo es Möglichkeiten gibt, den Glauben auch bekennen. Nicht als besondere Leistung oder sowas, sondern aus dem Leben, aus dem Glauben mit Christus heraus. Einfach Jesus Christus vertrauen und die Situationen entdecken, wahrnehmen und bekennen. Das hält die Tür offen. Der kleine Glaube, die Bibel und die Situation, die Jesus schenkt, um ihn zu bekennen, das sind die drei Dinge, die wir leben dürfen, damit auch uns die Tür geöffnet wird, die niemand verschließen kann. Gerade in schwierigen Zeiten der Auseinandersetzung hat sich die Gemeinde in Philadelphia bewährt. Es gab Konflikte. Konflikte mit Leuten aus der Versammlung des Satans. Wörtlich steht Synagoge des Satans. Wieder so ein schwieriger Begriff aus dem Buch der Offenbarung. Und gerade in der heutigen Zeit, wo der Antisemitismus wieder so auftaucht, muss man aufpassen mit solchen Worten. Und solche Worte wie hier jetzt im Buch der Offenbarung, die haben auch eine unheilsame Wirkungsgeschichte gehabt. Sie wurden herangezogen, um zu sagen, wir dürfen die Juden verfolgen, wir dürfen die Juden hassen. Das ist die Synagoge, die Versammlung des Satan. Auch hier müssen wir ein bisschen graben. Was waren das für Leute? Und wie so oft, muss man sagen, so ganz genau weiß man es gar nicht mehr. Aber es waren offensichtlich Menschen, die eine gewisse Nähe zum Judentum, zum Christentum hatten, aber eben auch zum Teufel. Jetzt muss man wissen, wer ist der Teufel in der Offenbarung? In der Offenbarung ist der Teufel das Römische Reich. Das wird in der Offenbarung sozusagen als der Widersacher Gottes angesehen. Der ganze Kaiserkult, wo der Kaiser als Gottheit verehrt wurde, das ist für die Offenbarung sozusagen das Feindbild. Der Teufel ist nicht, wie wir uns vorstellen würden, der Widersacher Gottes, der Satan, sondern ganz konkret die römische Macht, das römische Reich. Und Synagoge, Versammlung des Satans, wären dann Menschen, die sich einerseits schon irgendwie zu Jesus bekennen oder auch zum Judentum, aber andererseits auch Kompromisse eingehen mit der Staatsmacht. Also die keine Schwierigkeiten haben zu sagen, wir beten den Kaiser als Gott an, als Lippenbekenntnis, wir meinen es nicht so, aber wir sagen das, damit wir unsere Ruhe haben, aber sind gleichzeitig auch Jesus Nachfolger und halten uns zum Judentum. Also irgendwie eine Vermischung. Und da gab es wohl Auseinandersetzungen zwischen denen, die gesagt haben, wir glauben an Jesus Christus mit allen Konsequenzen, und denen, die sagen, Leute, wir müssen da ein bisschen schlau sein, ein bisschen Kompromisse eingehen, es tut doch nicht weh, den Kaiser als Gott zu verehren, wir wissen doch, wie es gemeint ist und es gibt nur einen Gott, aber wir machen es halt und haben unsere Ruhe. Also da gab es diese Konflikte und diese Auseinandersetzungen und auch diese Versuchungen. Die kleine Kraft der Gemeinde in Philadelphia ist genug, um das zu tun, was Gott will: Gottes Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen und so auch in diesen Auseinandersetzungen standzuhalten, in diesen Versuchungen. Angesichts großer Aufgaben und Herausforderungen in so vielen Bereichen auch unseres Lebens mag es uns manchmal vorkommen, dass auch unsere Kraft, unser Glaube klein ist. Wir leben in Zeiten, muss ich jetzt nicht groß wiederholen, in denen vieles im Umbruch ist. Die Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns, die Kirche ist im Change. Und der Predigttext, er spricht uns zu, auch in unsere Situation hinein, wirft deine Hoffnung nicht weg. Hoffnung macht stark. Habe Vertrauen auf Gott, der dich bis hierher getragen hat und dich auch in Zukunft trägt. Du bist nicht allein. Stell aber auch nicht so hohe Ansprüche an andere und auch nicht an dich. Es muss nicht immer höher, schneller und weiter gehen. Habe Geduld. Es muss nicht alles sofort geschehen und vollkommen sein. Es darf auch Bruchstückhaftes geben. Die kleine Kraft, der kleine Glaube reicht. Ein kleines Licht kann die Dunkelheit erhellen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wochenspruch für diese Woche. Wir können zuversichtlich, hoffnungsvoll sein. Mit Jesus ist Gott in diese Welt gekommen. Die Tür ist offen. Gott kommt immer wieder neu. Und so können wir uns den Herausforderungen dieser Zeit stellen, auch mit unserer kleinen Kraft. Wir haben einen Gott, der im Kleinen seine Kraft entfaltet und uns nahe ist. Zwei Verheißungen für die Zukunft möchte ich uns nochmal herausstreichen, aus dem Predigttext entnehmen. Zum einen, wer den Sieg behält, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Wer den Sieg behält, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Wieder so eine bildhafte Sprache, wieder kann man fragen, was ist denn hiermit gemeint? Im Neuen Testament wird ja die Gemeinde auch als Tempel Gottes bezeichnet, 1. Korinther 3, Vers 16. Menschen, die eine besondere Verantwortung tragen, können als Säulen bezeichnet werden. Also die Redewendung haben wir ja auch heutzutage noch, dass wir sagen, der und die, das sind die Säulen unserer Gemeinde, also wichtige Leute, wichtige Menschen, die die Gemeindearbeit tragen, Verantwortung übernehmen, mittragen. Und wenn hier jetzt davon die Rede ist, zu einer Säule im Tempel gemacht zu werden, dann ist es nicht, weil man besondere Leistungen hat oder eine besondere Aufgabe, sondern es will sagen, du bist fest eingegliedert in die Gemeinde Gottes. Du bist nicht nur ein Stein irgendwo, den man herausbrechen kann, sondern du bist eine Säule. Du bist fest verankert, fest drin. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, der ist eine Säule, der ist fest verankert im Reich Gottes, fest eingegliedert in den Bereich des Heils, das Gott schenkt. Säule, fest verankert, richtig drin. In der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die eine Verheißung. Die andere, ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Eventuell ist hier im Blick, dass es damals üblich war, Säulen in antiken Tempeln mit den Namen derer zu versehen, die sie gestiftet haben. Kennen wir heute ja auch noch so. Spaziergehe und dann sehen wir eine Bank und dann ist da ein Schild drauf, gestiftet von, und dann liest man immer seinen eigenen Namen, wenn man ja selber gestiftet hat. Nee, aber ihr kennt es, und damals war das durchaus auch üblich, dass Säulen mit Namen derer sozusagen versehen wurden, die den Bau ermöglicht haben. Aber hier wird nicht der eigene Name eingeschrieben, sondern der Name meines Gottes. Der Name der Stadt meines Gottes, der neue Name. Also ich werde hier sozusagen hineingenommen in das Reich Gottes als Säule der Gemeinde und der Name Gottes steht auf mir. Ich bin ganz und gar, ja, können sagen, Gottes Kind. Ich gehöre zu Gott. Gott hat seinen Namen auf mich geschrieben, in mich geschrieben. Und das dürfen wir auch mitnehmen, dass wir wissen, Gott, wir sind Gott so nahe, dass er seinen Namen auf uns geschrieben hat. Wir gehören ganz und gar zu ihm. Nur eine kleine Kraft und doch hoch gelobt. Aber nicht das Kleinsein oder die Schwäche als solche werden gerühmt, sondern dass diese Umstände die Gemeinde dazu geführt haben, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen, sein Wort zu bewahren, sich zu Jesus zu bekennen. Festhalten an der Liebe Gottes, die durchträgt auch durch schwierige Situationen und Zeiten. Türen spielen im Advent eine gewisse Rolle. Nachher, wenn wir nach Hause gehen, werden wir sie wieder in Anspruch nehmen, die Türen. Und wenn wir so durch die Türen gehen in der Adventszeit, dann dürfen wir uns daran erinnern, Jesus hat uns die Tür aufgetan, die Tür zum Reich Gottes, die Tür, dass wir zu Jesus Christus, zum Reich Gottes gehören dürfen. Und niemand kann diese Tür uns zuschließen, sondern sie ist von Jesus Christus geöffnet und er verbirgt sich dafür. Amen.